الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، واجمع شمل أهلنا في المغرب، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الخامس الذي هو بعنوان كيف أبيع وأشتري، ومع اللقاء الخامس والثمانين. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen auf den edlen Gesandten, den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Geehrte Geschwister, wir sehen uns wieder in der Fortsetzung unserer Vortragsreihe mit dem Titel Wie, und speziell ist damit gemeint, wie vollziehe ich gottesdienstliche Handlungen. Wir sind im fünften Teil angekommen, in dem es um das Thema des Handelns geht. Mittlerweile auch schon der vierte Vortrag in dieser Thematik. Wir sind generell angekommen beim 85. Vortrag in dieser Vortragsreihe. Und wie erwähnt, nach wie vor beim Thema des Handelns. Und zu Anfang begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
In der letzten Woche haben wir über den Verständnis des Handels und über den Verständnis مال بمال، وبينا حكمه وأن الحكم هو الجواز لقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. اتكلمنا عن أركان عقد البيع، وبدأنا نتكلم عن الإشهاد على عقد البيع وحكمه. اتكلمنا في الدرس الماضي عن، بعد أن تكلمنا عن الخيار، سواء خيار الشرط أو خيار المجلس أو خيار التدليس أو خيار العيب، الدرس الماضي تكلمنا عن شروط عقد البيع، وأشرنا إلى بعض أنواع العقود التي يبيحها الشرع رغم حرمتها بسبب الضرورة والحاجة. فأشرت مثلا في باب التأمين لقضية التأمين على المحامي في دول الغرب خاصة، وكذلك المسمى بأبيسي التأمين بتاع الطرق، وقلنا أنها جائزة في الغرب مع أنها من أنواع التأمين التجاري، ومعلوم أن التأمين التجاري محرم شرعا لأنه من عقود الغرب، لكن بالنسبة للمذكور أباحه العلماء وأجازه. لماذا؟ بسبب الضرورة والحاجة التي ربما لا تطاق. يعني مثلا في باب الأعمال، في بعض المهن إن حدثت مشكلة في العمل يعجز عن استرداد حقه بل يضيع الحق، عشان يقوم محامي مشكلة كبيرة جدا وأموال طائلة ربما لا يتحمله. لذلك أجاز العلماء هذا النوع من أنواع التأمين، والتأمين المسمى التأمين المحامي. إذا حدث لك ضرر في العمل أو أي شيء، فالشركة بتتولى الدفاع عنك لأنك تدفع لها في كل عام مبلغا من المال. ثم إنه أيضا يدخل تحت طائلة الوظيفة، لأن المحامي في أي وقت تستطيع أن تستشيره في أي أمر ما دمت قد وكلته في القضاء، وهكذا. كذلك بالنسبة للأضياسي، هذا نوع من أنواع التأمين، المخالفة فيه ربما تؤدي لضرر كبير لا يحتمل، تكون على الطريق السريع المسمى بالأوتوبان، تخرب لك السيارة، وانتم عارفين الأجواء في دول الغرب أحيانا بيكون شدة البرد والسلوك وما شابه ذلك، ربما يكون معاك الأسرة والأطفال والأولاد، فالضرر لا يطاق ولا يحتمل. فبالتالي مجرد ما تتصل بالشركة بتأتيك بسيارة جديدة تحملك وتأخذ السيارة المعطلة من أجل إصلاحها. لذا أجاز العلماء هذه الأنواع من التأمين. كذلك التأمين الصحي كمان، مع أنه من التأمين التجاري المحرم، لكن أصبح في دول الغرب بالقوانين، فأنت مكره عليه. ما ينفعش تعيش في دولة غربية بلا تأمين صحي، يعني هذا مقرر قانونا، وبالتالي يرخص فيه للإكراه. وهكذا كل ما تفرضه الدولة من قوانين تتعلق بالتأمين، يعني مثلا السيارة بتشتريها بيفرض عليك تأمين إجباري، أنت غير آثم في هذا الباب. هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي، وأردنا فقط أن نزيل الإشكال عند البعض عندما يسأل عن تأمين المحامي أو تأمين القاضي سيء أو التأمين الصحي. فنقول هذه كلها أبيحت للضرر. أبيحت لإيش؟ للضرر الذي لا يطاق. لكن لو تمكن المسلمون في دول الغرب مما يسمى بالتأمين التكافلي، ساعتها نقول لا يجوز التأمين التجاري في هذه الأنواع. يعني إيه تأمين تكافلي؟ يعني مثلا ربنا يمن على رجل أعمال مسلم يعمل حاجة اسمها التأمين التكافلي، يعني يجمع من المسلمين مثلا في بيئة معينة مبلغ مالي كل شهر، هنسميه التأمين على المحاماة أو التأمين الأعمال، بحيث تستثمر هذه الأموال في المشروعات المباحة، وما يضر منها بيكفل به كل المشتركين، وما زاد بينفق في مصالح المسلمين. فإن كان كذلك يبقى يرفع الحرج، لكن طبعا هذا الأمر غير موجود في دول الغرب. من أجل ذلك الفقهاء والعلماء بالنسبة لما يتعلق ببعض صور التأمين التجاري في الغرب أبوها للضرر الزائد عن الطاقة أو الحاجة. في هذا اللقاء إن شاء الله هنتكلم عن البيوع المنهي عنها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Liebe Geschwister, als kleine Generalwiederholung, was die Thematik angeht. Wir haben vor einigen Wochen mit dem Thema des Handels begonnen. Und wir sind da Schritt für Schritt an die Thematik rangegangen, dass wir im ersten Step erstmal erläutert haben, was bedeutet denn überhaupt der Handel? Also sprachlich gesehen, wir haben gesagt, dass es ein Tauschgeschäft ist. In den meisten Fällen ein Tauschgeschäft, Ware gegen Finanzmittel, eine Ware gegen Geld. Wir haben auch darüber gesprochen, was das islamisch bedeutet. Wir haben gesprochen, was die Beweise sind aus dem Koran und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben darüber gesprochen, ob der Handel bezeugt werden muss oder nicht, basierend auf Versen, die vorhanden sind, in denen einem eigentlich hervorgehen könnte, dass es heißt, jeder Kauf muss bezeugt werden. Dann haben wir weitere Verse aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt, yani Ahadithe erwähnt, die dem oder die dieses quasi aufgehoben haben, weil wir gesagt haben, es ist ja paradox, wenn man sagen würde, bei jedem Kaufgeschäft müsstest du zwei Zeugen dabei haben. Sprich, wenn du jetzt hingehst und im Lebensmittelladen etwas kaufst, dann bräuchtest du quasi zwei Zeugen, die das bezeugen. Und deswegen haben wir gesagt, dass das nicht als eine Pflicht zu erachten ist. Auch haben wir grundsätzlich über die verschiedenen Eigenschaften oder Säulen des Kaufvertrages gesprochen. Wir haben gesagt, dass essentielle Säulen des Kaufvertrages sind, dass du die Geschäftsparteien hast, nennen wir ihn mal Käufer und Verkäufer, dass es um eine bestimmte Ware gehen muss und dass die Art des Vertrages festgehalten sein muss, aber nicht unbedingt ja nicht schriftlich festgehalten sein muss, sondern dass es im Einvernehmen geschieht. Und das ist ja eigentlich auch das, was den Markt definiert, sprich, dass du zwei übereinstimmende Willenserklärungen hast für eine bestimmte Ware. Das heißt, wenn ich jetzt im Supermarkt in den Laden gehe und mir ein Produkt nehme, dann brauche ich nicht den Verkäufer, der mir sagt, ey, guck mal, hör mal zu, das hier ist ein Produkt, das ich dir anbiete. Und ich brauche ja nicht, wenn ich an der Kasse stehe, ihm zu sagen, hör mal zu, ich würde gerne dieses Produkt bei dir kaufen. Dann würde er sagen, ja klar, deswegen bist du ja da und deswegen sind wir alle da. Also ist es quasi ein Kaufvertrag im Einvernehmen, ohne dass darüber viel gesprochen werden muss, sondern dieser Tausch von Ware und Finanzmittel beziehungsweise von Geld zeigt ja dann schon die Bereitschaft, um diesen Kauf abzuschließen. Auch haben wir, liebe Geschwister, nachdem wir diese Säulen des Kaufvertrages erwähnt haben wir auch über Bedingungen des Kaufvertrages gesprochen und das war Thematik im letzten Unterricht. Wir haben darüber gesprochen, wie wir jetzt erwähnt haben, dass zwei übereinstimmende Willenserklärungen. Wir haben darüber gesprochen, Geschäftsmündigkeit im islamischen Sinne, was auch oft aus dem BGB hierzulande bekannt ist, dass man ein Reifealter erreicht haben muss, um geschäftsfähig zu sein, dass man bei klarem Verstand sein muss, dass ein freier Wille zu erkennen ist und dass man auch Kenntnis hat über den Kaufvertrag oder den Vertrag, den man kurz davor ist, abzuschließen. Auch haben wir im letzten Unterricht, und das war sehr, sehr umfangreich, dass wir darüber gesprochen haben, welche Arten von Verbote gibt es? Yani, was ist verboten oder worüber ist es verboten, einen Handel abzuschließen? Wir haben gesagt, unter anderem das Verbot, über eine unbekannte Ware Geschäfte, in denen ein Überraschungseffekt vorhanden ist. Sprich, dass ich beispielsweise eine geschlossene Box anbiete und dir sage, diese Box kostet 50 Euro. Was da drin ist, weiß ich, sage ich dir aber nicht, dass es quasi so ein Überraschungseffekt ist. Ja, es könnte etwas sein, was in dem Wert ist. Es könnte aber auch etwas sein, was über dem Wert ist und so weiter und so fort. Nun, auch das ist islamisch gesehen verboten, denn es ist klar und deutlich, dass die Ware bekannt sein muss. Dann sind wir zu einem weiteren sehr, sehr wichtigen Punkt gekommen, vor allem ein wichtiger Punkt hierzulande und auch eine Thematik, über die sich viele Geschwister unterhalten und auch viele Fragen ankommen. Und zwar ist es das Versicherungsgeschäft. Und wir haben gesagt, dass das Versicherungsgeschäft, und jetzt ist wichtig, die Thematik zu verstehen, dass sie grundsätzlich ja eigentlich ein verbotenes Geschäft ist bei den Versicherungen, die uns hierzulande bekannt sind. Warum? Weil es auch eine Art des Überraschungsgeschäfts ist. Ja? Dass es eine Art Spekulation ist. Du kannst quasi eine Versicherung abschließen. Sagen wir haben letzte Woche auch das Beispiel der Unfallversicherung erwähnt. Du kannst jetzt beispielsweise eine Unfallversicherung abschließen und dir kann nie im Leben irgendwas passieren. Oder du kannst aber auch eine Unfallversicherung abschließen und 6 Monate später als Beispiel hast du einen Kreuzbandriss und dann kriegst du einen Betrag, den du eigentlich überhaupt gar nicht eingezahlt hast. Und das ist unter anderem ein Grundsatz, warum das Versicherungsgeschäft als solches oftmals so zu verstehen ist, dass es ein verbotenes Geschäft ist. Warum? Weil der Effekt oder die Realität, weil nicht absehbar ist, ob dieser Fall in dieser Realität eintritt oder nicht. Aber trotzdem zahlst du und zahlst du und zahlst du. Und deswegen, und da ist die Komplexität bzw. das Verbot darin, warum es aus islamischer Sicht eben verboten ist. Wir haben aber auch, und deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist wichtig, das im Kontext zu verstehen, und wir haben aber auch über Versicherungsgeschäfte gesprochen, die grundsätzlich aber auch erlaubt sind. Warum? Weil hierzulande quasi keine andere Möglichkeit besteht. Ja, sagen wir mal, eine Krankenversicherung musst du haben, und weil diese Darora, diese Not, die daraus entsteht, ist es quasi so, dass dieses Verbot für einen aufgehoben wird. Und deswegen ist es immer wichtig, die Urteile im richtigen Kontext zu verstehen. Es kann sein, dass eine Sache verboten ist für jemanden und gleichzeitig aber auch für eine andere Person erlaubt ist. Warum? Weil es die Umstände hergeben. Hierzulande ist es nicht erlaubt, sich hier aufzuhalten ohne eine Krankenversicherung, jetzt immer das Private außen vor gelassen. Aber wenn du jetzt in ein Beschäftigungsverhältnis gehst, musst du krankenversichert sein. Beispielsweise auch, wenn du dir ein Auto anschaffst, musst du grundsätzlich eine Haftpflichtversicherung haben. Du kannst es dir nicht aussuchen. Es gibt nicht diese Möglichkeit, dass du sagst, nee, ich möchte keine Versicherung abschließen und wenn ein Schadenfall eintritt, komme ich schon dafür auf. Das ist auch nicht möglich. Deswegen gibt es gewisse Versicherungen, die erlaubt sind. Beispielsweise auch, und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, eine Mitgliedschaft beim ADAC ist ja grundsätzlich offensichtlich, wenn man es so betrachtet, ja fast nichts anderes als eine Versicherung. Du zahlst einen Mitgliedsbeitrag beim ADAC ein, 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre und es ist aber nicht abzusehen. Es kann auch sein, dass du dein Leben lang da einzahlst und du wirst niemals diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen müssen, auch wenn das, sagen wir mal, selten ist, weil hin und wieder irgendwann mal bleibt man stehen oder hat eine Autopanne oder wie auch immer. Aber grundsätzlich ist es ja möglich, dass du dein Leben lang in ADAC einzahlst. Wir erwähnen ADAC, um es einfach greifbarer zu machen. Das soll keine Schleichwerbung sein. Du kannst grundsätzlich dein Leben lang einzahlen und trotzdem diese Dienstleistung niemals abrufen. Und das ist grundsätzlich ist es ja möglich. Aber weil hier die Gelehrten sagen, es gibt 2 wichtige Aspekte, die es hier gilt zu beachten. Einmal der Schaden, der dadurch eintritt. Sprich, wenn du jetzt irgendwo im Urlaub bist, sonst wo, und dein Auto bleibt stehen, auf der Autobahn oder wie auch immer, ist dieser Faktor, dass du quasi das Ganze aus finanziellen Mitteln stemmst oftmals für die Leute viel zu hoch. Das ist der erste Faktor. Aber der wesentliche Faktor und der ganz, ganz wichtige Faktor ist, dass es nicht gleichzusetzen ist. Ich habe quasi mit dem ADAC jemanden, der für mich abgestellt wird im Falle des Falles. Bei einer Unfallversicherung ist es ja nicht so. Es ist nicht so, dass mir ein Chirurg abgestellt wird, der dann kommt und mich behandelt, sondern grundsätzlich geht es ja erstmal um einen Geldbetrag. Du bezahlst Summe X, dann kriegst du einen Kreuzbandriss oder sonst welche Verletzungen. Wir haben uns jetzt noch an den Kreuzbandriss gewöhnt, deswegen fahren wir damit fort. Du kriegst einen Kreuzbandriss und dann kannst du das beanzeigen und dann kriegst du Summe X, je nachdem wie viel Prozent und welche Faktorberechnung und so weiter. Beim ADAC als Beispiel ist es aber anders. Das heißt, dir kann was passieren, du kannst stehen bleiben und dann wird jemand für dich abgestellt, der quasi für dich diesen Dienst übernimmt. Ähnlich ist es, wie wir letzte Woche das Beispiel gegeben haben, um es auch einfach ein bisschen ähnlich ist es, wie wir das Beispiel letzte Woche gegeben haben. Wenn du jetzt jemand bist, der, sagen wir mal, grundsätzlich sehr vermögend ist, ja, und ich nehme mir, oder du nimmst ja dann jemanden, beispielsweise du hast einen Bruder, den du kennst, und du sagst zu ihm, hör mal zu, du kriegst jeden Monat von mir 2000 Euro, als Beispiel. Es kann sein, dass ich dich manchmal anrufe oder einmal im Monat oder wie auch immer, dass du mich zum Flughafen fahren musst. Ja? Oder dass du ihm sagst, es kann sein, dass du ab und an mal meine Kinder vom Kindergarten oder von der Schule abholst. Oder es kann sein, dass ich dann und dann deine Hilfe brauche, dann springst du ein. Das heißt, grundsätzlich ist dieses Gehalt, das ich bekomme, ist es legitim. Auch wenn er mich 4 Monate nicht kontaktiert und 5 Monate und 6 Monate, dieses Geld habe ich aber sicher. Aber wenn es dann zum Fall des Falles eintritt, meine Dienstleistung ist quasi, meine Zeit ist reserviert für ihn, um dann diese Dienstleistung zu erbringen. Und das ist das Beispiel, wie wir es gegeben haben mit dem ADAC, ähnlich aber auch mit dem Rechtsschutz, dass du quasi eine Rechtsschutzversicherung oder warum die Gelehrten hierzulande auch eine Rechtsschutzversicherung von diesem Verbot ausgenommen haben, dass sie sagen, es ist nicht gleichzusetzen mit einer Unfallversicherung, sondern wenn dir im Schadenfall etwas passiert, dann hast du das Recht, zu einem Anwalt zu gehen und diese Kosten werden übernommen. Das heißt, dieser Anwalt ist in dem Moment Dienstleister für dich, der für dich diese Dienstleistung erbringt. Und aufgrund der Menge der Zeit, ja, es gibt Leute, vor allem auch Geschäftsleute, die beispielsweise, sagen wir mal, eine GmbH haben oder sonst irgendwas, und er muss dann andauernd seine Unterlagen bei jemandem einreichen beispielsweise. Der ist jemand, der eine Firma hat, der hat eine GmbH und sowohl sein Steuerberater als auch seine Rechtsberatung sind da andauernd gefragt. Oder du hast ein Problem auf der Arbeit, im Arbeitsrecht oder im Mietrecht mit deinem Vermieter und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben das aus dem Verbot ausgenommen. Warum? Weil wir gesagt haben, dass hier eine Dienstleistung für dich abgestellt wird und nicht lediglich eine Geldsumme oder ähnliches fließt. Und das ist wichtig, dass wir darüber die Kenntnis haben, beziehungsweise auch wirklich verstehen. Und das ist vor allem für uns hierzulande wichtig zu verstehen, warum ist das verboten und warum ist das erlaubt. Oder auch ähnlich, wie wir letzte Woche gesprochen haben, auch etwas, was sehr, sehr verbreitet ist, dass beispielsweise diese 0% Finanzierung, dass es islamisch gesehen ein Verbot ist. Islamisch gesehen ist es ein Zinsgeschäft. Islamisch gesehen ist die 0% Finanzierung ein Zinsgeschäft, auch wenn keine Zinsen klar und deutlich erkennbar sind. Aber für das, was quasi im Hintergrund passiert, dass diese Gebühr, die zwischen dem Verkäufer und der Bank dann entsteht, prozentual angegeben ist und nicht fest angegeben ist, was ein Geldbetrag angeht. Und deswegen, wenn es ein fest angegebener Geldbetrag wäre, wäre es anders zu betrachten als diese prozentuale Angabe, die in den AGB oder in diesen Verträgen zwischen dem Verkäufer und der Bank entstehen. Und deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, auch hierzulande, es gibt vieles, was wir vielleicht als erlaubt erachten, was tatsächlich nicht erlaubt ist. Und deswegen ist es wichtig, das nötige Wissen über diese Thematik zu haben. So viel zur Wiederholung. Warum? Weil es sehr, sehr wichtig war, diese Punkte zu verstehen. Heute beten wir der Ta'ala, werden wir genau bei dieser Thematik weitermachen. Verträge, die grundsätzlich islamisch gesehen nicht erlaubt sind.
Al-Bayu'u al-Manhiyu anha. Naha al-Shar'u al-Hanif al-Ba'di anwa'i al-Bayu'u. Imma annaha tashghal an ibadah wajibah أو أنها تسبب ضررا بالآخرين. هاتان علتان، العلة الأولى إن ممكن نوع من أنواع البيوع يؤدي لشغل صاحبه عن عبادة مفروضة فيحرم هذا البيع، أو البيع نفسه يؤدي للإضرار بالغير فيحرم هذا البيع. تعالوا لنرى هذه الأنواع، منها البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة. البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني، لقول الله تعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وطبعا هنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم، في قوله تعالى فاسعوا، ده أمر، فاسعوا إلى ذكر الله أي إلى صلاة الجمعة، أمر الوجوب، إذن يجب عليك أن تترك البيع الآن. قال وذروا البيع أي اتركوا، النهي ده تحريم. إذن البيع عند الأذان الثاني يحرم وهو بيع باطل. ليه؟ بيشغلك عن الفريضة، وفي هذا إبطال لقول العوام العمل عبادة، بحجة أن العمل للدنيا عادي جدا من أجل تترك الصلاة، عادي جدا من أجل عمل الدنيا تضيع الصلاة وتضيع الوقت، هذا من أبطل الباطل. نقول إن كان كذلك فهو عبادة للشيطان وليس عبادة للرحمن. لذلك ضابط القول أن العمل عبادة ما لم يشغل عن فريضة، فإن شغلك عن فريضة يبقى حرام، ما هوش عبادة. أي عمل هذا الذي تقدمه على فريضة؟ يعني مثلا عمل هيضيع عليك صلاة الجمعة يبقى حرام، عمل هيضيع عليك صلاة الظهر والعصر ويخرج الوقت حتى المغرب يبقى حرام. إنما الإسلام رخص لك في بعض الأحوال جمع الصلاتين، مش ترك الصلاة ولا خروج الوقت، أن تجمع بين صلاة الظهر والعصر مثلا جمع تقديم أو تأخير على حسب البوزة بتاعتك والراحة في العمل، لكن مش تنشغل بالعمل لما يخرج وقت الظهر والعصر ويجي المغرب، يحرم عليك هذا. فإذا الإسلام رخص في الجمع، إنما أن يخرج الوقت بحجة العمل للدنيا فيحرم ذلك. بأي بيع وشراء يشغلك عن الفريضة فالبيع محرم. البيع إيش؟ محرم، وضابطه في يوم الجمعة الأذان الثاني يعني الإقامة، يعني خلاص أنت فوتت كمان الخطبة وبدأ المؤذن هيقيم ولسه بتبيع، البيع ده كله باطل سواء ليك أو للمجتمع، فهذا البيع باطل. لماذا؟ لأنه شغلك عن فريضة، فالتحريم يقتضي عدم صحة البيع.
Wie wir erwähnt haben, kommen wir heute zur Thematik der verbotenen Geschäfte. Man muss wissen, diese lassen sich in zwei unterteilen. Erstens, wenn eine grundsätzliche Ibadah verletzt wird, ist das Geschäft verboten. Oder aber auch, wenn der Handel jemand anderem oder einer anderen Partei Schaden zufügt, dann ist es ebenfalls ein verbotenes Geschäft. Wir reden jetzt grundsätzlich mal darüber, wenn dein Geschäft oder den Handel, den du betreibst, deine Ibadah verletzt. Als Grundsatz nehmen wir uns Sura 62, Al-Jumu'ah, Vers 9, in dem Allah Azzawajal in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche folgendes sagt: O ihr, die ihr glaubt, wenn zum Gebet am Freitag gerufen wird, dann eilt zum Gedenken Allahs und lasst das Geschäft ruhen. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Diese Formulierung, die hier gekommen ist, und lasst das Geschäft ruhen, ist ein Aufruf, ein verpflichtender Aufruf Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, deswegen sagen die Gelehrten, dass der Handel am Freitag nach der Yani es ist im Buch ist erwähnt nach dem zweiten Adhan. Damit ist die Iqama gemeint. Das heißt, wenn beispielsweise hier zum Gebet gerufen wird, ja nicht der Adhan, sondern die Iqama. Wenn es soweit ist, dass die Khutbah vorbei ist und dann kommt die Iqama. Jedes Geschäft, das nach der Iqama gemacht wird, quasi, ist ein vernichtendes Geschäft. Warum? Weil eigentlich verpflichtend ist, zum Freitagsgebet zu kommen. Und deswegen ist es auch fatal. Es gibt eine Aussage, die oftmals bei vielen Arabern bekannt ist, die heißt, die Arbeit ist eine Ibadah. Dass man sagt, mit der richtigen Absicht ist die Arbeit Ibadah. Und das ist auch grundsätzlich, ist die Aussage richtig. Mit der richtigen Absicht kann deine Arbeit eine Ibadah sein. Warum? Weil du Geld verdienst für deine Familie, für deinen Unterhalt, für deine Ibadah zu vollziehen, für deine Pflichten nachzugehen und so weiter und so fort. Aber uneingeschränkt kann man diesen Satz so nicht stehen lassen, sondern man müsste ihn bündeln und einschränken mit dem Zusatz, deine Arbeit ist eine Ibadah, solange eine Pflicht nicht verletzt wird. Solange eine Pflicht nicht verletzt wird. Denn beispielsweise, wenn jemand auf der Arbeit ist und er hat seine Arbeit beschäftigt ihn immer so sehr, dass er beispielsweise Dhuhr und Asr nicht zu den Zeiten beten kann. Ja, nee, ausgenommen, wir sagen, zusammenfassend ist erlaubt. Ja, das hat der Sheikh auch schon oft erwähnt, dass wenn man diesen Zeitdruck hat oder nicht die Möglichkeit hat, dann kann man Dhuhr und Asr entweder zur Zeit von Dhuhr beten oder Dhuhr und Asr zur Zeit von Asr beten. Aber wenn deine Arbeit dich grundsätzlich immer so beschäftigt, dass du nicht die Möglichkeit hast, Dhuhr und Asr in der Zeit zwischen Dhuhr und Maghrib zu beten. Warum? Weil Asr ist ja mittendrin. Ja? Das heißt, ab dem Dhuhr-Gebet kannst du Dhuhr und Asr zusammenfassen, bis zum Beginn des Maghrib-Gebets, yani bis kurz vor Maghrib-Gebet. Wenn deine Arbeit aber so strukturiert ist, dass du grundsätzlich es eigentlich nie schaffst, dass deine Arbeit es dir nicht erlaubt, in der Zeit zu beten, und du betest Dhuhr und Asr immer nach dem Maghrib-Gebet, dann ist es auch ein Handel in dem Sinne oder eine Arbeit, ein Handel, ein Geschäft in dem Sinne, das islamisch gesehen nicht erlaubt ist. Warum? Weil es ist vielleicht eine Art der Ibadah mit der richtigen Absicht, aber wie wir gesagt haben, mit dem Zusatz, solange eine Pflicht nicht verletzt ist. Und hier hätten wir ganz klar und deutlich den Fall, dass du immer wieder diese Zeit hinauszögern musst und deine Gebete nach dem Maghrib-Gebet betest, was dann quasi nicht mehr erlaubt ist.
طبعاً هذا التحريم قاصر على من تلزمه صلاة الجمعة. أما من لم تلزمه صلاة الجمعة فيخرج من التحريم. وطبعاً حدد الشرع أصناف لا تلزمهم الجمعة. منهم المسافر والمرأة والمريض والعبد. فالمسافر إن كان في سفره فليس عليه جمعة. فإن باع أو اشترى في وقتها فلا حرج. ولا يحرم بيعه. لماذا؟ لأنه لا تلزمه الجمعة ويصلي ظهرا. لكن إن وجد مسجدا وصلى جمعة تجزئه. لكن في الأصل لا تلزمه صلاة الجمعة. كذلك المرأة ليس عليها جمعة، هي تصلي ظهرا في بيتها، وإن أتت الجمعة تجزئها عن الظهر. إنما في الأصل لا يلزمها صلاة الجمعة. فبالتالي إن باعت أو اشترت في فترة الأذان أو صلاة الجمعة فلا حرج عليها وبيعها صحيح، بس هتبيع وتشتري للنساء. تمام؟ ما يكونش البائع رجل وتلزمه الجمعة، بيعه باطل حرام. يعني إذا كان مثلا التاجر امرأة والمشتري امرأة، تمام؟ فالبيع صحيح، لأن المرأة لا تلزمها جمعة. كذلك المريض، في بعض المرضى مثلا في سكنات مشافي وكذا، فقد يبيع ويشتري من بعض أثناء الجمعة لا حرج، لأنه لا تلزمه صلاة جمعة، وحق أن يصلي ظهرا لأنه مريض. كذلك العبد ده مش موجود الآن الحمد لله، لأن الإسلام كف العبيد على وجه الأرض ورغب في عتقهم وجعل من الكفارات في الحدود والجرائم عتق الرقاب حتى يكف العبيد عن وجه الأرض. إذن لابد أن نعي هذه المسائل الدقيقة في العلم. يبقى البيع يحرم على مين؟ على من تلزمه الجمعة، عشان ما تجيش تحرم عيشة الناس بعدم فهم. فالضابط من تلزمه صلاة الجمعة بيع حرام عند الأذان الثاني، أما من لا تلزمه صلاة الجمعة يبيع ويشتري ولا شيء عليه، لأن في بعض الفتاوى للأسف مش عارف من أين تأتي، يقول لك ولا يجوز للمرأة في بيتها أثناء الجمعة أنها تغسل أو تكنس البيت أو تعمل أي شيء. يا جماعة في إيه؟ المرأة لا تلزمها جمعة في الأصل، حرمتم عليها ليه الحلال والمباح؟ لا عادي جدا تطبخ وتغسل وتمسح ولا شيء، لأن هي عليها ظهر، صلي وقت ما شاءت ما دام في وقت الظهر، إنما لا تلزم ببعض المحاذير في صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنها لا تجب عليها الجمعة، لكن إن أتت المسجد بها ونعمة تجزئها ولا تصلي ظهرا خلاص انتهي. إن في بعض الفتاوى اللي بتيجي كده، حتى بعض الناس، لا حتى الرجال، تلاقيه يصلي الجمعة ويصلي ظهر برضه، لا أدري من أين أتى بها. يا ابني يوم الجمعة ما فيش ظهر، في صلاة جمعة، ما فيش صلاة ظهر، صلاة الظهر على من لم تلزمه الجمعة، زي المسافر، زي المرأة. هو أنت مرأة؟ نقول له كده أنت مرأة؟ عشان تصلي الجمعة والظهر كمان؟ إيه اللي مش لا أدري من أين أتوا بهذه الفتاوى المعلبة. يبقى المسافر عليه ظهر، المرأة عليها ظهر، المريض عليه الظهر معلوش جمعة، العبد عليه ظهر معلوش جمعة. إنما ده بيجي لك يصلي مع الجمعة وبعد ما يخلص يقوم يصلي الظهر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك أصل الجمعة ركعتين بس فأنا بكملهم، كمل إيه؟ هي يا ابني فريضة زي الصبح ركعتين، فالجمعة برضو إيش؟ ركعتين.
الله يبارك
اللي بيصلي الجمعة مفيش ظهر، هي جمعة اسمها صلاة جمعة، مفيش ظهر بعدها يا شيخ. يا أبو علي قول له كده. طيب اتفضل كده.
Die Thematik, die wir vorhin erwähnt haben mit dem Freitagsgebet, und das ist wichtig, dass das natürlich nur diejenigen betrifft, die auch verpflichtend zum Freitagsgebet gehen. Wir haben vorhin erwähnt, dass diesen Vers aus aus der Sura 62, Vers 9, den wir erwähnt haben, dass Allah so gesagt, oh ihr, die ihr glaubt, wenn zum Gebet am Freitag gerufen wird, dann eilt zum Gedenken Gottes und lasst das Geschäft ruhen, das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Das betrifft natürlich nur für denjenigen, für den es auch tatsächlich verpflichtet ist, das Jumu'ah-Gebet zu beten. Das heißt, warum wir das so explizit erwähnen, weil es Leute gibt, die dann quasi darauf verschiedene Fatawa entnehmen, weil man sich nur mit dem Oberflächlichen des Wissens befasst und weniger in das Tiefgründige geht. Das heißt, jemand, der auf der Reise ist, der grundsätzlich an diesem Freitag dann auf der Reise ist, für den ist es natürlich ganz normal erlaubt, seinem Geschäft nachzugehen. Für denjenigen, der krank ist, für die Frau, im Buch ist auch erwähnt, für den Sklaven, aber Alhamdulillah, der Islam ist gekommen, um das Geschäft mit den Sklaven aufzulösen und es quasi, Alhamdulillah, zu vernichten und zu beenden. Aber grundsätzlich sollte man wissen, all die Personen, für die es nicht verpflichtet ist, an dem Jumu'ah-Gebet teilzunehmen, die sind natürlich aus diesem Verbot rausgenommen. Das heißt, wenn eine Frau irgendwo ist und sie betreibt einen Handel und sie betreibt ihn nach Adhan, nach Iqama, wie auch immer, ist überhaupt gar kein Problem. Warum? Weil es für sie ja grundsätzlich nicht verpflichtend ist, zur Moschee zu gehen. Und für denjenigen, für den es nicht verpflichtet ist, Alhamdulillah, das wisst ihr, aber der Sheikh hat es nochmal verdeutlicht, weil es auch da Leute gibt, die diese Thematik so falsch verstehen, dass sie sagen, okay, ich bete Jumu'ah und aus Freiwilligkeit bete ich auch nochmal das Dohr-Gebet. Alhamdulillah, das betrifft euch jetzt natürlich nicht, die hier zuhören, weil ihr alle das nötige Wissen habt. Aber am Freitag zum Jumu'ah, wenn du zum Jumu'ah gehst, gibt es nur diese zwei Rak'at vom Jumu'ah-Gebet. Es gibt keine vier Rak'at Dohr, außer du bist, wie gesagt, krank, du bist auf Reise, du bist eine Frau oder aus sonstigen Gründen, an dem du gerade an diesem Freitaggebet nicht teilnehmen kannst, dann betest du ganz normal das Dohr-Gebet mit vier Rakat, aber ansonsten ist es vier zum Freitagsgebet.
النوع الثاني بيع المحرمة بيع الأشياء التي يستعين بها أو يستعان بها على معصية الله أو تستخدم فيما حرم الله عز وجل، كبيع العنب لمن يستعمله في الخمر يحرم. يعني انت تاجر بتبيع عنب وفي شركة بتاعت بيرة أو خمر بتجيلك تشتري منك العنب، يحرم لأنك على يقين وعلى علم أنها تستخدم هذا العنب فين؟ في الخمر، يبقى يحرم عليك البيع، هذا بيع محرم. إيه كمان؟ أو بيع بعض الأواني التي لا تستعمل إلا في شرب الخمر. وأنت عارف إن اللي يشتريها يشربها فين؟ يشرب فيها خمر، يعني الجماعة اللي بيشربوا الخمر لهم كده كؤوس معينة، صح كده؟
نعم.
فأنت كتاجر بقى عارف إن أنت في أوروبا والحاجات دي على إقبال، تروح جايب البتاع الصغيرة دي بتاعت السك دي
شوت.
شوت، وانت عادي بتستعمل في الشوت اللي هو قال عليه ده
شوت.
شوت، يحرم، لان انت عارف انها تستعمل في الشوت
جميلة هذه يا شيخ.
يبقى يحرم بيعها، يحرم بيعها، كذلك يحرم بيع آلات اللهو كالمعازف، تربت تبتيت تربت تبتات، وانا وانت ورقصني يا جدع، صح كده يا بشير؟ يحرم جايب جيتار او اكورديون، بيبيع اكورديون او عود او كمان، كمان عارف كمان او ناي، يحرمه. انما يجوز بيع الدف لانه بيستعمل في المشروع، الدف اللي من غير شخاليل ده ليعلن به في الاعراس، للنساء تضرب الدف على العرس عشان تعلن ان في فرح عندنا وعرس، انما اللي فيه شخاليل يحرم. ما هو الدف ده نوعين، في دف من غير شخاليل وفي دف له ايه بيسموه المظهر بشخاليل بتاع الفرقه الموسيقيه، يقعد يسوي تشك 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 زي الصاجات بتاعت العوالم، ها كل هذا يحرم. ليه؟ لانه بيستعان به على المعصيه، بيستعان به على معصيه الله عز وجل. ايضا من انواع البيوع المحرمه بيع السلاح في الفتن، لما يكون في فتن بين المسلمين ومقتل فتنة يحرم بيع السلاح لأحد الطرفين. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طبعا تجار السلاح مش هيسمعوا الكلام ده، تاجر السلاح همه يخرب الدنيا خلاص، المهم يحصل الأموال. وما الدمار الشامل في بقاع الأرض إلا بسبب النهم وحب الدنيا. يعني معظم الحروب القائمة قائمة ليه؟ عشان السلاح، عشان شركات السلاح العالمية، تجار السلاح، تجار الدم في الدول العظمى، يصنع يبقى لازم يعمل حرب ويدمر أي بلد عشان يبيع، والبلاد المسلمة تدفع الفاتورة، تدفع ملايين الدولارات. أمال إيه تمن الرصاص اللي بنقتلكم بيه؟ يعني هنقتلكم وناخد التاني كمان، يعني هكذا. فهذه كلها بيوع محرمة. نعم.
Wir kommen zum weiteren Punkt, und zwar Handel mit Ware, bei der man weiß, dass die Benutzung dieser Ware zu einem Verbot führen kann, beispielsweise, oder zu einem Schaden führen kann. Wenn du als Beispiel Trauben verkaufst, du bist beispielsweise jetzt jemand, der Felder hat, in denen Trauben wachsen, diese Weinreben, Weinberge und so weiter und so fort. Und du verkaufst diese Trauben an jemanden, der daraus Wein presst. Und es ist ganz klar und deutlich, an wen du das verkaufst. Ja, nee, wir sagen nicht, dass der Verkauf von Trauben generell verboten ist, sondern, und das ist das Schöne, wie wir gesagt haben, am Wissen, aber auch am Grundlagewissen, es kann sein, dass du dieselbe Ware verwendest und verkaufst und es ist erlaubt. Und es kann sein, dass du dieselbe Ware verwendest und verkaufst und es ist verboten. Aber wenn ich jetzt beispielsweise jemanden habe, der Land hat und der in diesem Geschäft tätig ist und ich besitze Trauben, Traubenfelder und ich verkaufe sie an ein Weingut, bei dem ich genau weiß, dass daraus Wein gepresst wird, dann ist dieser Verkauf für mich verboten. Dann ist dieser Verkauf für mich verboten. Auch als Beispiel, wenn ich mit einer Art der Ware handel, bei der ich genau weiß, dass sie im Verbotenen genutzt wird. Beispielsweise Weingläser oder, wie der Chef erwähnt hat, diese kleinen Schottgläser. Ja? Das heißt, jeder, der diese Gläser verkauft, diese Schottgläser oder diese Weingläser, jeder weiß eigentlich, dass sie dafür verwendet werden. Denn es gibt ja niemanden, der sich Weingläser kauft und sagt, da trinke ich jetzt einen Sprudel draus oder da trinke ich eine Limo draus oder wie auch immer. Sondern grundsätzlich ist es ja so, dass das Weinglas dafür verwendet wird, um quasi Wein zu trinken. Und deswegen auch die bestimmte Form, die dieses Weinglas hat und nicht so aussieht wie die anderen Gläser an sich. Ebenfalls aber auch diese Schottgläser, wie wir erwähnt haben, diese kleinen Minigläser, das ist auch keine Form von Gläsern, bei dem man sagt, okay, ich kaufe mir die einfach so, weil ich mag es, Wasser in kleinen Schlücken zu trinken oder sonst irgendwas. Ist ja auch verrückt, will ja auch niemand sagen. Das heißt, diese Ware zu verkaufen oder diese Ware zum Verkaufen oder zum Verkauf anzubieten, ist schon verboten. Warum? Weil ich weiß, dass damit definitiv Verbotenes gemacht wird. Und ihr könnt in dieser Aussage schon erkennen, wir reden hier nicht über Ware, die eventuell für ein Verbot genutzt werden kann, sondern wir haben explizit Waren erwähnt, bei denen es ausgeschlossen ist, dass sie für etwas anderes verwendet werden, wie beispielsweise die Weingläser oder die Schottgläser. Deswegen ist auch hier der Handel damit verboten. Ein weiteres Verbot ist das Verbot, Musikinstrumente zu verkaufen. Warum? Weil man natürlich auch damit weiß, was gemacht wird. Ja, wenn jetzt jemand eine Gitarre verkauft oder, wie ich ja gesagt habe, ein Akkordeon oder eine Geige oder wie auch immer, ist ja auch klar und deutlich, was damit gemacht wird. Außer natürlich die Instrumente, die islamisch gesehen erlaubt sind, wie beispielsweise die Trommel, aber auch nicht jede Art von Trommel, sondern die bestimmte Trommel, die sonst außer diesem Trommeln keinen weiteren Ton oder kein weiteres Musikinstrument darstellen. Ein weiterer Punkt, den wir erwähnen, vielleicht auch zu unserer heutigen Zeit, ist Geschäftsbeteiligung bzw. sich grundsätzlich am Handel beteiligen oder selbst Handel betreiben von Waffenhandel. Ja? Sei es jetzt Munition oder sonstige Waffen oder wie auch immer, dass man grundsätzlich in diesem Rüstungssegment unterwegs ist, in dem man mit Sicherheit auch weiß, dass diese Waffen gegen Muslime eingesetzt werden. Und deswegen hat der Sheikh es explizit erwähnt, dass dieser Waffenverkauf verboten worden ist in Kriegszeiten, in denen beispielsweise muslimische Gruppen gegeneinander kämpfen oder ähnliches. Und hier ist natürlich explizit zu erwähnen, Waffen, die eingesetzt werden, um quasi, wie es auch heutzutage einfach Fakt ist, gegen Muslime zu kämpfen oder Muslime damit zu bekriegen. Das ist soweit die Beispiele, die wir erwähnt haben, zum Handel mit Dingen, die zu einem Verbot führen.
من البيوع المحرم أيضا بيع المسلم على بيع أخيه بيع المسلم على بيع أخيه وصورته أن يشتري عبد الكريم مثلا سيارة بـ2000 يورو تمام من تاجر اشتراها من بشير فأنا أقول له أنا هدي لك أختها بـ1900 بس فأنا بعت على بيع إيه؟ بشير الرجل باع خلاص فأنا آجي للمشتري وأحاول أن يرد بيع البشير ويشتري مني أنا بأرخص أو يقول له هجيب لك أفضل منها وبنفس سعرها يعني أنت جبت السعر من بشير موديل مثلا 2020 لا أنا هدي لك موديل 21 وبنفس السعر هذا النوع من البيوع المحرمة ولا بركة فيه البت لماذا؟ لأن النبي نهى عن ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض والحديث رواه الإمام مسلم والنهي هنا نهي تحريم فهذا البيع محرم لأن فيه إضرار بأخيك المسلم وهذا النوع للأسف منتشر بين التجار إلا من رحم ربي وعصى يعرف بس إن فيه مشتري راح لجاره اللي بيبيع زيه يولع نار ويبعت الصبيان بتقول يا عم تشتري من ده ليه تعال ده احنا عندنا مش عارف ايه ما هو ده المحرم والبيع المحرم إخوة ممحوك البركة لا بركة فيه البت
Das nächste Beispiel, was wir erwähnen, ist, einen Kauf abzuschließen über eine Ware, über die bereits ein weiterer Kauf abgeschlossen wurde. Mag vielleicht ein bisschen kompliziert anhören, aber wir geben ein Beispiel, dass du beispielsweise, du bist jetzt ein Autohändler und du hast hier, oder du bist ein potenzieller Käufer bei einem Autohaus. Du gehst zum Autohaus, dir wird ein Auto angeboten mit den und den Daten und du schließt den Kaufvertrag ab. Jetzt komme ich aber als ein weiterer Händler zu dir und dir sage, hast du den Kauf ab? Ja, um welches Auto geht es? Komm zu mir, ich biete dir genau dasselbe Modell 500 Euro günstiger an. Ist verboten. Oder ich sage dir, für den Preis würdest du bei mir das und das Modell bekommen, das aber viel besser ist und das hat die und die Zusatzoption ebenfalls verboten. Basierend auf der Aussage von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, niemand von euch soll einen Handel abschließen über eine Ware, über die bereits ein Handel abgeschlossen wurde. Niemand soll einen Handel abschließen über eine Ware, die bereits oder über die bereits ein Handel abgeschlossen wurde. Und das ist das, was wir heutzutage auch ganz, ganz oft sehen. Vielleicht auch oft im Segment der Autohändler, dass man, wie gesagt, demjenigen dann sagt, okay, hast du es bei dem und dem gekauft? Und er sagt, ja. Und dann sagst du, komm zu mir, du kriegst von mir das Modell für den und den Preis, das ist viel angenehmer, tritt von dem Kauf da drüben zurück und komm zu mir. Und das ist ebenfalls ein Handel, der verboten ist.
أيضا من القيود المحرمة أن يشتري المسلم على شراء أخيه المسلم. الجهة الأخرى بقى. إزاي الصورة بقى. بشير خلاص باع لعبد الكريم ب 2000 يورو تمام؟ مين المشتري؟ عبد الكريم. أنا بقى بروح لبشير نفسه أقول له بعت له بكام؟ ب 2000. أنا هشتري منك ب 2200. افسخ العقد ده. أنا هنا بقى اشتريت على شراء مين؟ عبد الكريم. جه السوق وهذه أيضا محرمة. إنها تدخل في نفس النص الماضي. لا يبيع بعضكم على بيع بعض. فأنا ابتعت واشتريت. لماذا تذهب للبائع وتخليه يفسخ عقدي عشان تشتري أنت بسعر أعلى من سعري؟ وهذا من البيوع المحرمة. شوف جمال الإسلام وإزاي بيحرص على الأخوة الإيمانية. ده حتى في الزواج. ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. إن الإسلام بيحرص على العلاقات الطيبة. وعدم النزاع وعدم المشاحنة يحرص على تأليف القلوب فمثل هذه البيوع تؤدي إلى النفرة وتؤدي إلى المخاصمة وتؤدي إلى البغض والإسلام حريص على تنقية الصدور وتأليف القلوب نعم.
Ebenfalls das gegenteilige Beispiel. Vorhin haben wir erwähnt, dass der Händler quasi, der jemandem ein Auto verkauft, dass ein anderer Händler zu ihm geht und ihm sagt, hör mal zu, bei mir könntest du das Auto so und so viel günstiger bekommen, komm lieber zu mir. Das ist das, was wir vorhin erwähnt haben, was verboten ist. Aber umgekehrt genauso, dass ich beispielsweise als auf der Seite des Käufers, ja, das heißt, wenn ich jetzt erfahre, das Autohaus hat dieser Person das und das Auto verkauft für, sagen wir mal, 10.000 Euro. Dass ich zum Autohaus hingehe, ihr merkt, eben war es auf Seiten des Verkäufers, des Händlers, dass er zum Käufer gegangen ist. Jetzt gehe ich aber als potenzieller Käufer zu einem Autohaus, bei dem ich erfahren habe, dass dieses Autohaus der Person XY ein Auto für 10.000 Euro verkauft hat. Und ich gehe dann zu ihm und sage zu ihm, ey, ich suche eigentlich die ganze Zeit schon das Auto, kannst du den Vertrag mit ihm rückgängig machen und ich gebe dir 500 Euro mehr. Ist ebenfalls verboten. Ja, wir sehen, sowohl auf der Seite des Verkäufers als auch auf der Seite des Verkäufers ist es nicht gestattet, ein bereits abgeschlossenes Handelsgeschäft über ein gewisses Produkt versuchen anzukratzen oder irgendwie nichtig zu machen. Und das ist das, womit der Islam gekommen ist, liebe Geschwister. Und das ist auch grundsätzliche Regeln, um das gesellschaftliche Miteinander zu ordnen und für Harmonie zu sorgen. Und das ist auch das, was heute sehr, sehr viel verloren gegangen ist. Dass jeder nur noch auf sich selbst guckt. Jeder guckt auf seinen Vorteil. Ich als Händler, als Verkäufer gucke, wenn ich irgendwo 100 Euro mehr kriegen kann, dann mache ich, trete ich von dem Kaufvertrag zurück und verkaufe es ihm. Aber auch ich als Konsument, wenn ich irgendwo das Gefühl habe, ein Produkt zu bekommen, was jemand anderes eigentlich schon bekommen sollte, dass ich auch da versuche zu tricksen und zu machen. Und das ist, wie wir erwähnt haben, das Schöne am Islam, dass er auch in Bereichen von Handel und so weiter und so fort diese Prinzipien des gesellschaftlichen Miteinanders beachtet und respektiert. Genauso wie beispielsweise der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch im Falle der Heirat, dass er gesagt hat, wenn sinngemäße Übersetzung, wenn ihr erfahren habt, ja, es ist dir islamisch gesehen nicht gestattet, wenn du jetzt weißt, es gibt die Frau XY, ja, egal wie sie heißt, aber es gibt die Frau XY, die noch nicht verheiratet ist, aber es gibt eine Person, die dort jetzt mal angeklopft hat. Aber es steht noch nichts fest, steht nichts final fest. Ist es verboten, dann hinzugehen und zu sagen, ich versuche auch mal mein Glück? Das ist verboten. Wenn du erfahren solltest, dass diese Person dieser Heirat nicht zugestimmt hat aus irgendeinem Grund oder es ist nicht zu einer Heirat gekommen, dann ist es gar kein Problem, da versuchen, auch mit den Leuten zu reden oder ins Gespräch zu kommen. Aber nicht, wenn noch im Ungewissen ist, ob es hier zu einer Heirat gekommen ist oder nicht. Und das ist das, was wir erwähnt haben, dass der Islam immer gekommen ist, in jeglicher Hinsicht und egal unter welchen Aspekten, immer das gesellschaftliche Miteinander zu fördern und zu respektieren.
أيضا من البيوع المحرمة بيع العينة بيع العينة وصورته أن يأتي المشتري إلى التاجر فيشتري منه سلعة لأجل يعني مثلا أنا بروح لعبد الكريم عنده سيارات بيبيع سيارات وأنا معيش إن أنا أشتري سيارة نقدا بكام السيارة على مدة سنة يقول لي ب 15000 يورو طيب مش اكتب العقد وهتدفع كل شهر 1500 عليكم السلام تمام كده اتفقنا وكتبنا العقود اقول له اشتريها مني الان بقى نقدا لعبد الكريم برضه يقول له اشتريها منك ب 12000 ماشي لان انا محتاج لايه للاموال فيعطيني 12000 نقد وسيب له العربية عنده زي ما هي وسدد له ايه 15000 سمي هذا البيع بيع العين ليه لانه هو بيع مقابل عين حاضرة يعني انا ببيع لاجل اشتري الاجل واخد منه عين حاضرة مال نقدي العين ده ما اسمه ده عين نقد هذه الصورة محرمة ربوية لان حقيقة الصورة ايه إن عبد الكريم ما بعليش سيارة عبد الكريم اداني 12000 يورو هياخدهم مني 15000 يورو من الآخر المثل تاني عبد الكريم تاجر بيبيع سيارات تمام هروح اشتري منه سيارة مرسيدس تمام بكام السيارة دي عبد الكريم بس أنا هاخدها بالتقسيط مش نقد هدفع لك على سنة يقول لي مدام بالتقسيط فقيمتها 15000 يورو ثم اشتريت أنا بكام 15000 يورو بالتقسيط تمام أقول له اشتريها مني الآن نقدا أنا محتاج الفلوس مش محتاج سيارات يقول لي اشتريها منك ب 12000 يورو لأن احنا قلنا 15 علشان أجل إنما حاضرها اشتريها منك بكام ب 12000 تمام هات 12000 راح مديني 12000 يورو وانا اسدد له كل شهر 1500 على السنه دي او 10 شهور بقى ايه اديته كام 15000 يورو يبقى انا خدت منه 12000 يورو ما خدت السيارات انا خدت منه ايه 12000 يورو واسدد له كام 15000 يورو
مثل قضيه البنك
بس ربا نعم ما انا لسه جاي لها والله جاي للصوره بقى المباح ما انا لسه جاي والله انا بس ببين الصوره الحرام بعد كده اقول لك الصوره الحلال ايه ان شاء الله يبقى الصوره دي الصوره المحرمه ان انت تشتري من التاجر سلعه بالتقسيط ثم تبيعها نفس التاجر بالنقد اقل من قيمه التقسيط فدي اسمها العينة بيع محرم الصورة الحلال بقى ايه ان انا فعلا محتاج الاموال وما عنديش فاروح اشتري سلعة بالتقسيط من عبد الكريم مضيت العقد وخدت السيارة فعلا ركبتها ومشيت بيها السلام عليكم خلاص العقد تم اروح بقى لبشير تشتري من السيارة دي يا بشير انا محتاج الاموال اشتري طب كم منها اخدها منك ب 12 فنفس السعر اهو ماشي هات 12 البيع ده حلال لان في الحاله دي انا بعت السياره مقابل مال حاضر انها في الصوره الثانيه اصبح مالا بمال عبد الكريم اداني 12000 ياخد مني 15000 خلاص أنا لم أتملك سيارة حتى وإن كتب العقود، لم أتملك سيارة عشان أبيعها لغير، أنا لسه بكتب العقد وفي الحال قلت له خدها مني نقدا. خلاص كده؟ يبقى إذا صورة العينة دي المحرمة، إنما إن أنت تبيع لأي تاجر آخر أو لأي مشتري آخر فلا حرج، إذا كنت محتاجا للأمر فهذا لا حرج، بس نقول في الحالة دي للمشتري الآخر لا تبخسوا الناس أشياءهم. ودي قضية مهمة، في بعض الناس بيستغل عارف حاجتك للمال فيضغط عليك وياخدها بأقل ثمنها المعهود، لأن عارف إن أنت مضطر للبيع، ودي مصيبة يا إخوة. المسلم لا يفعل هذا، المسلم لا يستغل حاجة أخيه. أحيانا بيكون بعض الناس ممكن بيبيع أثاث البيت للظروف، اضطر هيبيع غرفة النوم بتاعته وهي قيمتها في السوق 2000 يورو مثلا، يقول لا والله اخدها ب 200 يورو. ازاي ب 200 يورو يا ابني؟ الله يصلح حالك، ده استغلال، استغلال حاجة المسلم لا يجوز. لا تبخسوا الناس اشياءهم. طب يا اخي هي ب 2000 خدها ب 1800، انما ب 200. وده للاسف احنا بنعاني من فقد الاخلاق عند الكثيرين الا من رحم ربي وعصى في هذا الباب. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي صحابي جليل، في يوم من الأيام أراد أن يشتري فرسا، فأرسل الغلام إلى السوق قال له اشتري لنا فرس. الغلام راح السوق للتاجر، وطبعا شيء طبيعي في البيع والشراء بيكون في مناقشات حول الثمن. مثلا عبد الكريم عنده الفرس بكام؟ قال له مثلا ب 500 درهم. قال له يعني 400، لا هاخدها ب 300. عبد الكريم وافق، قال له ماشي 300 تمام. فقال له طيب هيا بنا الى سيدي جرير ينقذك الثمن، تعال معايا عشان سيدي يعطيك ايش الثمن. المشتري منتظر في البيت، البائع جاب الفرس مع الغلام وراح. فجرير نظر الى الفرس ونظر للغلام، قال بكم اشتريت؟ قال ب 300 درهم يا سيدي. المفترض يعمل ايه جرير؟ طب عشان خاطرنا احنا بقى، ده انا من اصحاب النبي يعني، حتى تنزل لنا 50 صح؟ ما بنعمل كده كلنا الا من رحم ربي وعصى صح؟ بنبيع بنتاجر بديننا، نسأل الله السلامة. فجرير يقول للبائع اشترينا ب 400 درهم. البائع ينظر للمشتري ده العجيب ويسكت، قال ب 500 سكت، ب 600 سكت، قال اشتريت فرسك ب 700 درهم. هنا لم يتحمل البائع صمتا، قال عجبا لك يا هذا، بائع أنت أم مشتري؟ والله ما رأيت مشتريا يزيد في الثمن كما تفعل. قال يا هذا أنا جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاهدت النبي على النصح لكل مسلم، وهذه الفرس تساوي 700 درهم، فلو أخذتها بأقل من ذلك أكون بذلك قد نقضت عهدي مع رسول الله، وما كان لجرير بن عبد الله أن ينقض عهدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كم نقضنا من عهود يا إخوة مع النبي محمد، في بيعنا وشرائنا، في أخذنا وعطائنا. العهود يا إخوة أمانات، اوعى تبخس مسلما حقه، اوعى، واوعى التاجر بدينك. ده انا بصلي معاك في المسجد، ده انا تلميذ الشيخ سيد. يعني ايه تلميذ الشيخ سيد؟ يعني بيع لك ببلاش ولا ايه؟ ده دين يا ابن الله يصلح حالك، ده دين. وصلت؟ قلت لكم انا قبل كده حتى سبحان الله بعض الاخوه المسلمين يعمل مشروع اصحابه يخربوه له. الواد عايز يعمل مطعم مثلا، ريستوران، تعالى بقى رواد المسجد اصحابه كل يروح يتعشوا عنده وببلاش، يخربوه له، ضيعوا له راس ماله. الشيخ رايح بتلامذته يروح لمحمد مثلا في المطعم بتاعه، ان شاء الله هات لنا دونر، جاب له 10 دونر، الدونر بكام الواحد؟ 5 يورو، ادي 50 يورو، وحط جنبهم 5 مشاريب، ادي 5 يورو، يبقى 55 يورو. تمام كده؟ جزاك الله خير يا محمد، السلام عليكم.
مع السلامة يا عم الشيخ، يا ريت ما تيجي تاني يا عم الشيخ. ما دام ما بتدفعش، ما انت هتخرب لي المحل. ده عندنا مثل جميل في مصر يقول لك اذا كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. اه والله، ده بالعكس المفترض الشيخ يعمل ايه بقى؟ راح الوجبه اللي تكلفها مع الاخوه اللي عزمهم 50 يورو، الشيخ يدفع 100 يورو. ليه؟ عشان يعين اخاه المسلم، يعينه على المشروع الجديد، والطلبه يتعلموا لما يجوا بعد كده يدفعوا بزياده لاخيهم عشان يقف. مش ناكل راس ماله باسم الدين والالتزام والاخوه وجزاك الله خيرا. معلش طولت عليكم في الحته دي، لان مهمه جدا. انا اعرف احدهم الله يبارك فيه كان عنده محل الصيانه للثلاجات والغسالات والمواتير، ده شغله. وقدرا المحل جنب مسجد، والمسجد ده فيه اخواننا اللي بيخرجوا في سبيل الله دول. المهم الشيخ فلان الثلاجه بتاعته عطلان، يروح جايبها للحاج فلان ده، فيعين يقعد يشتغل ساعة واثنين وثلاثة ويصلحها له وزبطها له. يجي عم الشيخ بقى جزاك الله خيرا، فالأخ يستحي يقول له خلاص، ينظر للغلام الواد اللي شغال عنده ده الشيخ، خلاص ما تاخدش منه حاجة. ثاني يوم يجيب له بوتجاز، ثالث يوم ففي يوم من الأيام بقى الحاج ده بتاع المحل في المحل من الداخل كده، والواد شغال بره، فجاله الشيخ فلان، وين الحاج فلان؟ فالواد بينظر لله، دول بتوع جزاك الله خيرا. ماشي ده. دول بتوع جزاك الله ايه؟ ليه كده يا اخوه نتخذ الدين مطيه لاكل اموال الناس؟ ليه؟ ليه نتخذ الصحبه والاخوه مطيه لاكل اموال الغير والاضرار بالغير؟ الاسلام يرفض هذا. هذا لا يجوز. النبي كان إذا باع أو اشترى كافأ عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذا اقترض لما يجي يرد يكافئ بأعلى دون اشتراط. هكذا هو النبي. إذن بيع العين محرم، دليل التحريم قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم، وقرئت حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
Wir kommen zu einem weiteren Beispiel für ein verbotenes Geschäft, und das ist das Beispiel, das der Sheikh jetzt sehr ausführlich erläutert hat. Wenn ich als, ne, sagen wir mal, es ist der Fall eingetreten, ich gehe zu einem Autohaus und ich kaufe mir ein Fahrzeug. Und das Autohaus sagt mir, unabhängig jetzt, wir reden jetzt nicht, ob der Kaufvertrag mit Zinsen, sondern wir gehen von einem islamisch gesehen erlaubten Geschäft aus. Und der Autoverkäufer, der Händler sagt mir, wenn du das Auto direkt kaufst, bezahlst du 12.000 Euro. Wenn du es aber in Ratenzahlung kaufst, dann kostet es dich als Beispiel 15.000 Euro. Wir einigen uns auf den Preis von 15.000 Euro und ich muss jeden Monat Rate X an den Verkäufer bezahlen. Nun gehe ich aber hin, und das war direkt schon meine Intention am Anfang beim Handel. Ich kaufe es ihm quasi ab für de facto 15.000 Euro, auch wenn es ein Ratengeschäft ist, in Ratenzahlung abgewickelt, aber de facto kostet mich das Auto am Ende 15.000 Euro. Ich kaufe es von ihm ab und verkaufe es ihm direkt für 12.000 Euro. Warum? Weil ich ihm sage, ich brauche dein Auto eigentlich gar nicht, aber ich brauche zurzeit ganz dringend 12.000 Euro. Ich brauche ganz dringend 12.000 Euro und ich bezahle dir 15.000 in Raten ab. Das heißt grundsätzlich, ist das ein verbotenes Geschäft? Warum? Weil es ja ähnlich ist wie das normale Bankengeschäft auch. Dass wir beispielsweise der Bank sagen, ich hätte gerne 10.000 Euro direkt, und nachdem ich diese Tilgung oder diesen Tilgungsplan hinter mir habe, habt ihr als Beispiel 11.000 oder 12.000 Euro von mir bekommen. Und das ist ein reines Zinsgeschäft. Warum? Es geht Geld um Geld. Und genauso wie das Zinsgeschäft bei der Bank verboten ist, weil ich einen Betrag bekomme, den ich in Raten mehr zurückzahle, genauso ist auch dieses Geschäft verboten. Und das ist ein Trick, den manche Geschwister machen, dass sie zu einem Händler gehen und sagen, okay, 15.000 Euro bezahle ich am Ende des Jahres ab oder am Ende von 2 Jahren, sei dahingestellt. Jeden Monat die Rate XY. Aber ich verkaufe dir das Auto direkt nochmal zurück für 12.000 Euro. Warum? Weil ich derzeit diesen Bedarf habe oder ich habe eine Geldnot und ich brauche ganz dringend 12.000 Euro. Ich hoffe, das ist verstanden worden, was damit gemeint ist. Andersherum oder anders dargestellt das Beispiel, wäre es wiederum erlaubt. Wenn ich mir jetzt von einem Autohaus ein Auto kaufe mit einer monatlichen Rate, sagen wir mal, das Auto kostet mich de facto am Ende des Jahres 15.000 Euro und ich bezahle die Rate, die monatliche Rate so und so viel ab. Wir reden nach wie vor über ein islamisch gesehen erlaubtes Geschäft beziehungsweise Ratenzahlung. Das heißt, ich gehe zu einem Autohaus, ich kaufe ihm das Auto ab, ich bezahle jeden Monat eine Rate, am Ende des Jahres habe ich 15.000 Euro für das Auto bezahlt. Ich bin im Besitz des Fahrzeugs und von mir aus eine kurze Zeit später zeigt sich aber eine gewisse Geldnot. Und dann kommt jemand, der mir das Auto abkaufen möchte für, sagen wir mal, 12.000, 13.000 Euro. Dann habe ich ja auch wieder direkt diesen Geldbetrag. Und das ist ein erlaubtes Geschäft. Und deswegen ist wichtig, wie wir zu Anfang erwähnt haben, die Grundlagen verstehen. In dem einen Kontext ist es ein verbotenes Geschäft. Warum? Weil ich gehe erst gar nicht in dieses Geschäft rein, um das Auto zu besitzen, sondern ich gehe in das Geschäft rein, um es vom Verkäufer auf Raten, auf Ziel für 15.000 Euro abgekauft zu haben, verkauft ihm aber direkt an Ort und Stelle nochmal zurück für 12.000 Euro. Warum? Weil ich die 12.000 Euro brauche. Das ist verboten. Kaufe ich aber, wie wir gesagt haben, das Auto vom Autohaus für 15.000 Euro, tilge jeden Monat eine gewisse Rate, dann entsteht bei mir eine Geldnot und ich verkaufe es an eine andere Person weiter, dann ist es ein erlaubtes Geschäft. Und in diesem Kontext, und das ist ein wichtiger Punkt, den erwähnen wir noch und dann beenden wir das Ganze, in diesem Kontext ist es etwas, was sehr, sehr verbreitet ist unter den Muslimen, was leider sehr, sehr traurig ist. Und zwar, dass man die Situation einer Person in dem Kontext ausnutzen möchte. Und das ist fatal. Wenn ich jetzt beispielsweise weiß, der Bruder verkauft mir sein Auto, der will mir das Auto für 10.000 Euro verkaufen. Das Auto ist auch 10.000 Euro wert. Aber er braucht jetzt unbedingt Geld und er verkauft mir das Auto für 10.000 Euro. Ich kenne seine Situation. Ich weiß, dass er finanziell oder gesundheitlich oder irgendwelche Rechnungen zu stellen, ich weiß, dass es ihm sehr schlecht geht. Und ich nutze diese Situation aus, weil ich weiß, er wird es mir sowieso verkaufen. Warum? Weil er muss, weil er das Geld braucht. Und das Auto ist eigentlich 10.000 Euro wert. Und ich sage ihm aber, du, ist mir egal, deine Geldnot, aber ich gebe dir maximal 7.000 Euro. Abu Yunus. Und ich...
Ja, ist er? Ja. Den Wort der Dachan?
Okay. Ich gebe... Und ich weiß aber ganz genau, dass diese Person gerade diese Geldnot hat und ich sage ihm, du, es ist mir egal, ich biete dir 7.000 Euro. Warum? Weil ich mir sehr, sehr hohe Chancen ausrechne, weil ich weiß, der wird es mir sowieso verkaufen. Und das ist eine Sache, die sehr, sehr verbreitet ist und die aber das gesellschaftliche Miteinander kaputt macht. Yani wir sehen uns an, ein Sahabi des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das ist Jarir ibn Abdullah al-Bajali, der hat seinen Bediensteten geschickt, um ein Reittier zu kaufen. Und es ist ja normal, du gehst quasi auf den Markt und du handelst ja runter. Ja, das heißt, er geht auf den Markt und er handelt ein Geschäft runter, ein Handel runter und dann kommt er zurück und dann fragt ihn Jarir, für wie viel hast du das Reittier gekauft? Und er sagt ihm als Beispiel, für 350 Dinar. Und der Verkäufer ist mit dabei. Und Jarir, der eigentlich der Erwerber ist, sagt, nein, ich kaufe es für 400 ab. Und der Verkäufer ist still. Und dann sagt er, ich kaufe es für 500 ab. Und das ist ja verrückt. Ja, nee, kein Käufer geht ja mit dem Preis hoch. Der Käufer, der potenzielle Erwerber, geht ja eher mit dem Preis runter und handelt das Ganze runter. Aber Jarir hat ihm gesagt, für 400. Und der Verkäufer ist still. Dann sagt Jarir, für 500, für 600, für 700. Und dann hat Jarir gesagt, was ist mit dir los? Bist du ein Käufer oder bist du ein Verkäufer? Und dann hat Jarir verdeutlicht ihm gesagt, dass er ein Gesandter des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist und wie wichtig es ist, den Leuten durch Handel keinen Schaden zuzufügen. Das heißt, wenn du grundsätzlich weißt, dass eine Sache einen gewissen Wert hat, auch wenn du weißt, dass der Verkäufer gerade verkaufen muss, handel ihn in einem gesunden Maß gerne runter, aber nicht so, dass du so krass runterhandelst, weil du weißt, der muss verkaufen. Und das ist auch bei uns sehr verbreitet, egal ob du etwas Gebrauchtes kaufst oder wie auch immer. Man weiß ja, der muss ja verkaufen, der hat Geldnot. also biete ich ihm die Hälfte oder ein Drittel vom Preis. Und das ist eine Sache, die verboten ist. Und auch hier zeigt sich einmal mehr, dass der Islam in jeglicher Hinsicht, was das Geschäft angeht oder jegliche Situation im zwischenmenschlichen Handel oder im gesellschaftlichen Miteinander, immer gewisse Regeln gesetzt hat, die den gesellschaftlichen Frieden wahren und diesen auch fördern und niemals dazu kommen lassen möchte, dass quasi Unruhen entstehen oder ähnliches.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب استقيم الصراط القائم. بيسأل عبد الرحيم يقول جزاكم الله خيرا وجزيك مثل ما هو نكاح الشغار وما صوره أحكامه هل يعد من الكبائر؟ وهل العقد غير صحيح وهل هناك خلاف في بطلان العقد؟ الشغار يعني بالمعنى الدارج زواج البدل، يعني زواج البدل، يعني مثلا أنا عندي بنت وعبد الكريم عنده بنت، تمام؟ فأنا أقول لعبد الكريم أزوجك بنتي وأنا أتزوج بنتك بدون مهر، لا أنا هفرض مهر البنت ولا هو يفرض مهر إيش لبنتي. هذا النوع من الزواج يسمى زواج البدل أو الشغر، وهو زواج محرم بنص الكتاب، نهى النبي عن الشغار. ليه؟ لأنه زواج بلا مهر، زواج بدل، ومحرم والعقد باطل غير صحيح. إنما إن فرض المهر لكل ابنة لا حرج، ليس من الشغار. يبقى الشغار معناه إيه؟ فقد المهر، ويسمى بزواج البدل. أزوجك بنتي لابنك وابنك التاني ياخد بنتي ويلا خلصين بدون مهور، هذا لا يجوز، لأن المهر حق للمرأة، ملوش علاقة الولي أبدا بالمهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. عبد الرحيم بيقول أيضا من يلعب كرة القدم ماله عبد الكريم عبد الرحيم، أنه قد يضغط اللاعب يضربه في كتفه يا عبد الرحيم، منه من الكلام ده عبد الرحيم. عبد الرحيم يدخلنا بقى في الكورة وضرب اللعيبة بقى. أنا عايز أنبه بس الإخوة المتابعين، ياريت تكون الأسئلة تتعلق بالأمور الشرعية المباحة عندنا في الدرسين أكذا، ما نخشش لأمور بعيدة جدا جدا نحن في غنى عنها. يعني يضغط اللاعب يضربه بكتفه، أو لما يشوت الكرة تضرب في لاعب بقوة، فهل هذه أذية للآخرين؟ أنت شايف إيه عبد الرحيم؟ أذية ولا مش أذية؟ يرقبته بكوعه ممكن يكسره، ممكن يروح المستشفى، ممكن يقطع له الرباط الصليبي كما يسمونه، ممكن يتعالج، أذية ولا لا؟ أذية طبعا يا عبد الله. يا عبد الرحيم يضرب الكرة في وش واحد يعميه، أذية طبعا، لا ضرر ولا ضرار. ثم إن لعب الكرة أصلا قلنا 100 مرة إنه من الله، وفي الغالب غير مباح لكشف العورات واختلاط الرجال مع النساء في المدرجات
وما يتعاقد عليه المشجعين من غيبة ونميمة وطعن وسب وغضب لغير الله، والنظر للمحرمات دايما كده بتاع الكاميرا يجيب لك صور النساء العراية في المدرج، وانت بقى مش كرة مين بقى مش كورة. فتجنب هذا كله يا عبد الرحيم. إنما إذا كان كرة القدم للتريض فقط وبناء الأجسام مع الإخوة وكذا وكذا لا بأس ولا حرج، الرياضة غير ممنوعة، لكنها ليست مهنة عشان تمتهن. أنا بسميها حقيقة هي سوق للنخاسة، سوق رقيق الآن لعب كرة القدم، لأن اللاعب يباع ويشترى، بقى عبد عند من اشتراه خلاص. ومعنى أنه عبد يفعل ما يأمره سيده، زي مو صلاح اللي عندنا في مصر ده اللي في برشلونه ده ولا غيره. اول ما شاف في البدايات مو صلاح ماسك المصحف دايما في الطياره، مو صلاح بيروح المدرج مع المصحف دايما، شويه مو صلاح بدا ينزل زوجته للملعب وتتصور، شويه اولاده، شويه بقت زوجته بتتباس من الاجانب عادي. خلاص مو صلاح بقى يجي في الكريسماس يلبس الطرطور بتاع القساوسه هو وزوجته واولاده ويتصور جنب شجرة الكريسماس. مو صلاح أخيرا من الطمات الكبرى راح معهد بوزي بيصلي معه، ليه؟ لأنه عبد مقابل مال، أنت أجير عندنا اشتريناك فتفعل ما نريد. اهدم بقى العقائد، اهدم القيم، وغير الإعلانات والموضة، ويلبسوا كذا عشان الموضة، وإعلان مش عارف بيبسي كولا اللي هي أصلا بتمول الكيان القاتل المعتدي على أهلنا، ما خلاص بقى سلعة وما يقدرش يقول لا أنا بدي فعله. فإذا هذا كله مخالفات شرعية يا عبد الرحيم. أختنا حنان بتقول في فيديو نازل لشخص بيقول في أن الأئمة الأربعة المالكي والشافعي وابن حنبل وأبي حنيفة قالوا أن ليس على الزوج النفقة على زوجته المريضة حتى ولو كانت فقيرة فلا يشتري لها كفن عند موتها، وأن الزواج عبارة عن أن زوج يتمتع بزوجته فقط. عن الكلام ده أجبناه أكثر من مرة، وقلنا قضية نفقة الزوج على علاج زوجته خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أن الزوج مسؤول عن النفقة الواجبة زي نفقة السكن والطعام والشراب والملبس، ده واجب عليه بحق الزوجية، وده المناط بالقوام. أما بالنسبة للدواء والعلاج قالوا يندب ولا يجب، يعني مندوب. مندوب يعني سنة، يعني من منطلق العشرة الحسنة. من منطلق إيه؟ العشرة الحسنة. ده رأي. الرأي الثاني أنه يجب على الزوج أن ينفق على مرض زوجته، وأنا أرجح هذا القول. ليه؟ لأن الله تعالى أمر في كتابه بالعشرة الحسنة، وعاشروهن بالمعروف، والأمر يفيد الوجوب، ومن المعروف إذا مرضت أن تعالجها. كيف تستمتع بها في مرضها؟ إذا لابد أن تنفق على مرضها. إذا الأمر خلاف، لكننا نرجح أن النفق على علاج الزوجة واجب على زوجها، لأنه من العشرة بالمعروف. خدها من بيت طيب ويرميها لما تمرض، هل هذه عشرة طيبة وحسن عشرة؟ أبدا. إذا يجب عليه أن ينفق عليها في مرضها. لماذا؟ عملا بالأمر الوارد في كتاب ربنا، وأيضا الأمر الوارد في قول نبينا واستوصوا بالنساء خير، أمر للوجوب. إذن من الوصى بها خيرا إذا مرضت، إيه؟ إن أنا أنفق على علاجها، أنفق على علاجها. أخونا فوز يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أيهم أفضل في قيام الليل، قراءة سور قصيرة مع كثرة السجود أم قراءة السور وتكراره؟ هل هناك، طيب ده سؤال تاني، هدي النبي في قيام الليل كان يبدأ بركعتين خفيفتين ثم يطيل، فإطالة القراءة مطلوبة في قيام اسم قيام، فطول في القراءة ولك أن تقرأ من المصحف. بيقول هل هناك كتب عن سيرة سهلة القراءة لعامة الناس أو للمبتدئين، وما فرق بين كتب السيرة وكتب الأحاديث مثل البخاري أو صحيح مسلم؟ نعم، من كتب السيرة المختصرة عندنا نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، وكتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري من الكتب السهلة البسيطة، وكتاب هذا الحبيب محمد يا محب للشيخ بكر الجزائري أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى. الفرق طبعا ان احاديث السيره او كتب السيره بتتكلم عن حال النبي كله، اما الكتب الحديثيه بتتكلم عن السنه القوليه والسنه الفعليه والسنه التقريريه، النصوص الوارده عن النبي في مقام التشريع او غيره. وايضا لمن درسها دراسه وفيه هتكون برضو فيها السيره، لانها بتتكلم عن احوال النبي لكن بتختص بعلم الحديث، قد تتكلم عن المصطلح، عن علم الرجال، عن كذا، وهذا لا يوجد في كتب السيره. والله اعلى واعلم. بيقول ليست هناك اسئله. السلام عليكم ورحمه